Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier bei Radio Free FM. Heute Nachmittag. Wir sprechen eine Stunde lang über das Grundgesetz, das ja jetzt 70-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Mein Name ist Michael Trost, ja, und mein Studiogast ist jemand, den man in Ulm, denke ich, sehr, sehr gut kennt und der sich auf dem Gebiet auch bestens auskennt. Ich freue mich, dass er da ist und grüße ganz herzlich den ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Ulm, den Ivo Gönner. Ivo, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform wieder einmal. Ist auch nicht dein allererster Besuch bei Radio Free FM. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute da bist und wir dann eine Stunde lang über das Thema Grundgesetz, über das Thema Demokratie, über alles, was da heute relevant ist, zu dem Thema sprechen. Vielleicht auch ein bisschen darüber, was eben der Auftrag dieses Themas, das doch jetzt 70 Jahre bereits existiert, an uns ist, dass wir die Fassung für Fassung bewahren und. Ich denke, auf jeden Fall ein sehr spannendes, ein sehr wichtiges Thema. Und dann werden wir einfach mal gucken, was wir da so alles in der Stunde dann unterbringen. Ich würde sagen, Ivo, anfänglich machen wir wie immer so eine Plattform, auch wenn man dich sehr gut kennt, einfach eine kurze Vorstellrunde. Vielleicht alle Hörer, die dich noch nicht so ganz genau kennen oder den Namen Ivo Gönner nicht mehr ganz so genau einordnen können, machen wir vielleicht eine ganz kurze Vorstellung, bevor wir ins Thema dann einsteigen.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen, weil ich ab und zu Gast hier bin. Zu meiner Person, ich habe nach der Kindheit und Jugend und Schule Juristereistudium der Juristerei betrieben, habe dann mich hier in Ulm als Rechtsanwalt niedergelassen, habe dann im Jahre 1980 für den Ulmer Gemeinderat kandidiert, war da 11 Jahre Mitglied des Gemeinderats und bin 1991 dann zum Oberbürgermeister der Stadt Ulm gewählt worden. Dann habe ich mich noch mal zweimal zur Wiederwahl gestellt, bin wiedergewählt worden und nach 24 Jahren war dann mit dieser Zeit als Oberbürgermeister auch aus meiner Sicht Genüge getan und Schluss und bin jetzt wieder als Rechtsanwalt tätig in einer Kanzlei, aber ich bin da freier Mitarbeiter, ich kann also über mich selber bestimmen und alle Dinge, die da auf mich zukommen, dann mit den anderen Kolleginnen und Kollegen in der Kanzlei beratschlagen. Ich mache im Moment sehr schwerpunktmäßig das Thema neues Datenschutzrecht und bin da viel unterwegs bei Firmen und anderen Einrichtungen über das neue Datenschutzrecht. Also schließt sich wieder der Anfang meines beruflichen Weges jetzt durch Wiederaufnahme als Anwalt, als Rechtsanwalt tätig zu sein.
Zu dem Thema Datenschutz fällt mir ein, wir haben im letzten Jahr auch vom IT-Kongress einen Vortrag damals live übertragen, da war ja auch ein Vortrag zu dem Thema EU oder Datenschutz und war auch sehr spannend. Haben wir hier live übertragen im Radio.
Ja, wunderbar. Also weil, wie gesagt, für viele Menschen ist es was Neues, wobei es seit 1977 schon ein Datenschutzgesetz gibt, aber jetzt ist eben europaweit ein bestimmtes Regelwerk geschaffen worden, an das sich alle halten sollten. Und da wird es sicherlich spannend in der nächsten Zeit sein, wie diese europaweit gültigen gleichen Bestimmungen auch eingehalten werden, was bei Verstößen unternommen wird und so weiter und so weiter.
Also ein sehr wichtiges Thema, was auf jeden Fall uns auch begleiten wird und das Thema Europa sowieso. Aber kommen wir vielleicht, ja, wir sprechen heute über das Grundgesetz, ein bisschen zurück in die Geschichte. Das Grundgesetz hatte am 23. Mai, wurde es verabschiedet, sein 70-jähriges Jubiläum ist es dann in der Nacht auf den 24. in Kraft getreten, nachdem der Parlamentarische Rat einige Wochen, glaube ich, da zusammengesessen hatte, um dieses zu verabschieden. Ich würde sagen, versuchen wir einfach mal ein bisschen uns zurück zu versetzen in das Jahr 1949, in die Situation. Der Zweite Weltkrieg war gerade mal 4 Jahre dann vorüber. Die Alliierten waren in Deutschland noch präsent, das heißt, das Land war geteilt zum einen, zum anderen nicht in der Form ja, selbstständig, war von den Schutzmächten, von den alliierten Mächten quasi in Obhut. Und dann ging es daran, für die Bundesrepublik, für die damalige westliche, für den westlichen Bereich, eine neue gesetzliche Grundlage zu schaffen, aus den Erfahrungen dessen, was im Dritten Reich eben nicht funktioniert hat oder eben in der Weimarer Zeit versuchen wir uns irgendwie vielleicht gerade mal ein bisschen da hinein zu versetzen, wer überhaupt damals daran beteiligt war, nach welcher, auch nach welchen Richtlinien oder nach welchen Gedanken die Menschen, die dort in diesen parlamentarischen Rat hineinkamen, ausgewählt waren, entsandt waren, wie eigentlich so da die Geschichte lief.
Ja, wir müssen uns heute natürlich noch ein bisschen vergegenwärtigen, wie die Welt damals aussah. Der Krieg, wie gesagt, war kurz erst vorher zu Ende. Es war halb Europa in Trümmern gelegen. Es war ja auch ein Weltkrieg, nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Deutschland war besiegt. Deutschland war besetzt durch die Siegermächte und schon hat sich damals angedeutet, dass vielleicht ein neues Spannungsverhältnis, was man dann später den Ost-West-Konflikt nannte, sozusagen begann. Im Jahre 48 kamen 61 Männer und 5 Frauen zusammen und hatten den Auftrag, eine Verfassung zu schaffen. Diese Personen waren von den Landesparlamenten und Landesregierungen geschickt, weil es damals ja noch keine Bundesregierung gab, sondern es gab Länder. Und diese 61 Männer und 5 Frauen hatten dann, wie gesagt, den Auftrag, eine Verfassung zu schaffen. Aber das stand schon unter einem großen Fragezeichen, weil ja der Osten Deutschlands von der Sowjetunion damals besetzt und verwaltet und auch gestaltet, daran nicht mitwirkte. Also es war von Anfang an mal zunächst mal eine Initiative der 3 westlichen Alliierten, nämlich Großbritannien, Frankreich und die USA. Es war damals eine große Not, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Also eine Not, was Wohnungen angeht, da sind unsere heutigen Wohnungsprobleme ein laues Lüftchen dagegen. Dann gab es natürlich große Versorgungsschwierigkeiten. Kurz vorher ist ja auch dann die Währung eingeführt worden, die D-Mark. Da hat es dann schon erste Verbesserungen gegeben. Aber das Land lag sprichwörtlich nicht nur in Trümmern, was die Städte und die Gegenden anging, sondern auch geistig natürlich in den Trümmern, weil die erste Republik, die sogenannte Weimarer Republik, nicht einen Durchbruch schaffte, gescheitert ist und danach die Nazi-Diktatur kam. Und diese 61 Männer und 5 Frauen waren geprägt durch diese Weimarer Zeit, auch zur Zeit durch die davorgehende Kaiserzeit. Und die haben sich dann an die Arbeit gemacht und haben innerhalb von 9 Monaten, heute unvorstellbar kurze Zeit, ein Grundgesetz formuliert, das sie bewusst Grundgesetz genannt haben und nicht Verfassung, weil eben Deutschland immer noch getrennt war. Und das eigentlich Revolutionäre war die Kürze, auch der Inhalt, auch die Verpflichtung auf die Menschenrechte, die wir dann hier Grundrechte nannten und nennen. Das war also eine gewaltige Aufgabe, Herausforderung. Die haben das mit großer Bravour gemeistert, diese Personen.
Diejenigen, das war auch schon meine Frage vorher, die teilnehmen waren, glaube ich, Entsandte aus den verschiedenen Regionen und Ländern, um einfach alle Interessen eigentlich auch zu wahren. Gab es sonst irgendwie eine Auswahlkriterium, dass jemand entweder politisch vertraut sein musste oder sich mit rechtlichen Fragen gut auskennt? Ich meine, diejenigen, die dort eine Verfassung quasi erarbeiten sollen, müssen ja auch eine Kompetenz haben. Die müssen ja vielleicht auch historisch wissen, die müssen um die Weimarer Geschichte, um vielleicht die Kaiserzeit eben davor ein bisschen Bescheid wissen. Man kann ja nicht aus dem Nichts mit Leuten, die sich gar nicht auskennen, eine wirklich gute Verfassung erstellen, erarbeiten.
Ja, diese Auswahlkompetenz lag, wie gesagt, bei den Ländern, die es damals schon gab. Die Auswahlkompetenz war sicherlich juristischer Sachverstand, aber auch möglicherweise verwaltungs- oder staatspolitische Erfahrung. Es waren wenige, aber einige drunter, die unter den Nazis verfolgt wurden, inhaftiert waren, knapp dem Tode entronnen sind. Es waren Personen, die ins Exil gegangen sind und dort sich und ihre Familien sozusagen das Leben retteten durch Flucht. Es war eine interessante Mischung von Menschen, die zum Teil 3 verschiedene Lebens- und Staats- und Regierungsformen am eigenen Körper erlebt haben. Viele waren schon im Kaiserreich erwachsen und haben Aufgaben wahrgenommen, dann in der Weimarer Zeit Aufgaben wahrgenommen, dann eben in der Nazizeit. Es gab auch einige Juristen, die in der Nazizeit als Juristen tätig waren und wieder benannt wurden für diesen Parlamentarischen Rat. Es waren also Menschen, die wahnsinnig viel erlebt haben innerhalb kürzester Zeit. Und von daher hat man gesagt, diese Menschen haben auch die notwendige Sensibilität für einen Neuanfang, für einen neuen Aufbruch. Und da kam auch zu Hilfe, dass im Dezember 1948 die UNO, die ja damals auch als Folge des Krieges gegründet wurde, dann die allgemeinen Menschenrechte formuliert hat im Dezember 48. Und die ersten Artikel des Grundgesetzes spiegeln zum Beispiel diese Menschenrechtsformulierung der UNO wider. Also es war sowohl politische, Verwaltungs- und andere Erfahrungen, wie aber auch aktuelle Ereignisse aufzunehmen und sie in Form zu gießen und ein Grundgesetz zu formulieren. Es waren ein ganz interessanter, auch heterogener Menschenzusammenhang da. Und die haben, wie gesagt, in dieser relativ kurzen Zeit dann Großartiges formuliert und geleistet, das sie nur konnten, weil sie auch über Erfahrung verfügten.
Ja. Waren das jetzt auch Leute, die in politischen Parteien engagiert waren, oder waren es nur Leute, die einfach Kraft ihrer Person, ihrer Erfahrungen teil waren, oder waren auch wirklich von politischen Parteien aus den Sozialdemokraten oder von der Union oder CDU irgendwo schon auch Leute dabei, die da?
Ja, es waren auch von den einzelnen Ländern nach einem gewissen parteipolitischen Proporz Personen geschickt worden. Jedes Land hatte so eine bestimmte Höchstzahl von Entsandten in den Parlamentarischen Rat und sich haben auch orientiert, entweder sie waren hohe anerkannte Juristen oder sie waren auch politisch schon aktiv in den damals ja nun wieder entstanden oder neu gegründeten Parteien. Also das macht man sehr deutlich, kann man das an der SPD sehen. Die SPD ist ja die älteste demokratische Partei und da waren viele schon aktiv und haben dann in der Nazizeit meistens sich ins Exil begeben müssen oder sind im KZ gelandet. Die CDU war eine Neugründung nach dem Kriege. Die Vorläuferpartei der CDU war ja die Zentrumspartei. Es gab auch schon Liberale, denn die Liberalen waren ja schon im Kaiserreich zum Teil als Partei tätig. Es gab also auch eine parteipolitische erste Orientierung, aber die Auswahl ist hoch sorgfältig erfolgt. Das ist jetzt nicht nur reiner Proporz gewesen, sondern es war politisch ein Proporz, es war politisch eine Ausgewogenheit, aber es war vor allem auch eine von den persönlichen Erfahrungen und dem Hintergrund dieser Frauen und Männer ein wichtiges Kriterium, sie in diesen Parlamentarischen Rat zu schicken, weil eben auch die persönlichen Erlebnisse mit unterschiedlichen Formen des Regierens und des Herrschens, des Missbrauchs etc. etc. einfließen sollte in ein neues Kapitel einer neuen, auf lange Frist tragfähigen Demokratie. Abschließender Satz vielleicht hierzu: Der Parlamentarische Rat hat immer von Anfang an gesagt, es ist alles ein Provisorium, was wir machen, denn bevor wir nicht wieder vereinigt sind, das Wort fiel so nicht, aber bevor wir nicht wieder ein einiges Vaterland sind, kann im Westen nur etwas provisorisch entstehen, weil ja ein Großteil des ehemaligen Deutschen Reiches und des späteren Deutschlands ja gar nicht beteiligt war. Und da sieht man manchmal, wie aus einem Provisorium inzwischen ein 70-jähriges Geburtstagskind geworden ist.
Ja, und man hat dann erst später 1990 die entsprechenden Ergänzungen geschaffen und es gilt ja inzwischen als tatsächlich dann für ein ganzes Land als die Verfassung. Aber damals, wie du schon sagtest, war es also ein Provisorium, das eben für den westlichen Bereich oder die Westzone dann Gültigkeit erlangte und man aber immer unter diesen Vorbehalt dann erstellt hat. Was mich interessiert, diejenigen, die dort dann den Parlamentarischen Rat gebildet haben, hatten die von Anfang an einen Zeitplan, der meinetwegen durch Alliierte oder andere Instanzen gegeben war, der dann sagt, ihr müsst in 5, 6, 7 Monaten eine quasi Verfassung erarbeitet haben, oder haben die eben einfach mal begonnen und dann hat sich ergeben, es hat 6, 7 Monate gedauert, oder war auch ein enger Zeitrahmen da, der eben dann besagt, ihr müsst bis zu diesem Zeitpunkt dann auch eine Verfassung erstellt haben? Weil gerade, ich meine, heute das Politische oder die ganzen Vertragsthemen, ich denke jetzt mal Europa, denke mal auch das Thema Brexit, diese ganzen Verhandlungen ziehen sich ja üblicherweise ewig hin. Oder wenn es irgendwas zu definieren, zu verabschieden gilt, auch im politischen Sektor, es dauert immer sehr, sehr lang. Damals hat man sehr schnell und effizient offenbar gearbeitet, sprich war da einfach eine sehr knappe Zeitvorgabe oder waren die Leute einfach effizienter, gut im Arbeiten oder?
Also es war eine Mischung. Es gab eine zeitliche Vorgabe von den Alliierten, dass sie gesagt haben, in circa einem Jahr sollte eine entsprechende Verfassung formuliert sein. Der Parlamentarische Rat hat dann auch sehr zielstrebig begonnen, dann hat es immer wieder Stagnation gegeben. Und dann ist ja auch irgendwann mal im Laufe der Zeit die Idee entstanden, nämlich zum 8. Mai 1949 das zu Ende zu bringen, weil der 8. Mai 1945 war der Tag der Kapitulation. Und deswegen war sozusagen ein selbstgestecktes Ziel, es war von außen natürlich auch ein Druck entstanden. Und man darf nicht vergessen, dass zur selben Zeit, als dieser Parlamentarische Rat zusammensaß und darüber geredet hat, zur selben Zeit die Sowjetunion damals West-Berlin abgeschlossen hat, abgeschnürt hat, die Zufahrten unterbunden hat und dann ja über eine Luftbrücke das West-Berlin versorgt wurde. Und es gab also weltpolitisch schon erstes Wetterleuchten, was so passieren könnte, was man später den Ost-West-Konflikt nannte. Und auch durch dieses Ereignis war nicht vorgegeben und nicht vorformuliert, aber doch sehr stark ein Druck ausgeübt worden, ein positiver Druck, doch möglichst rasch eine solche Verfassung und später Grundgesetz zu formulieren, um die materiellen Dinge möglicherweise zu verbessern, um die Lebensbedingungen zu verbessern und um auch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Es war also sozusagen ein sich selbst immer mehr unter positiven Druck setzende Arbeit und das haben diese 61 Männer und 5 Frauen in einer großen Brillanz gemacht. Heute in der Tat fast unvorstellbar, dass man innerhalb von 9 Monaten ein solches Werk schaffen kann. Ergänzend und abschließend vielleicht noch hinzugefügt, damals gab es aber auch ganz wenige Lobbygruppen, die auf diesen Parlamentarischen Rat Einfluss nahmen. Heute ist, wenn ein Gesetz formuliert wird, mindestens ein Dutzend von Lobbyisten, Lobbygruppen am Werk, die auch versuchen, auf die Gesetze oder auf Bestimmungen Einfluss zu nehmen. Das war damals nicht. Der Parlamentarische Rat hat ziemlich unter fast Missachtung oder weniger Beachtung der Öffentlichkeit die Arbeit vollrichtet, weil nämlich die Menschen damals völlig andere Sorgen hatten wie eine neue Verfassung. Sie hatten schlicht und einfach Existenzprobleme und Überlebensprobleme. Und das hat vielleicht auch sogar geholfen, das Ganze zu beschleunigen.
Ja, was galt denn bis dahin noch einfach alliiertes Recht oder überhaupt keines? Ich meine, das Dritte Reich war beerdigt, das gab es nicht mehr. Gab es bis dahin überhaupt eine Art Verfassung oder gab es nur irgendwo alliiertes Hoheitsrecht oder wie war überhaupt die Situation?
Es war damals nur alliiertes Hoheitsrecht. Ja. Also die sozusagen die alte Rechtsordnung, die ja schon mit der Übernahme der Nazis durch die Macht zu Ende war, die ist sozusagen in sich zusammengekracht. Es hat deswegen auch, und das spielte ja später dann auch eine Rolle im Artikel 20, hatten sich erste Länder organisiert. Das haben die Alliierten betrieben und haben gesagt, wir fangen sozusagen unten an. Das ist wie immer im Aufbau die kommunale Ebene, dann gab es die regionale oder Länderebene. Und dann sollte von unten anwachsen, nach den ersten demokratischen sozusagen Gehversuchen, auch eine überregionale Entscheidung und Entscheidungsebene zu installieren. Also es gab Länder, die sich zum Teil an frühere Ländergrenzen orientierten. Denken wir jetzt nur hier in Baden-Württemberg. Damals gab es das Land Baden. Und dann gab es das Land Württemberg und dann gab es noch Hohenzollern, so als kleine Einheit. Man hat so alte sozusagen vordemokratische Landesstrukturen wieder aktiviert, und das gab es als Basis, darunter natürlich die kommunale Ebene, aber auf Bund gab es noch gar nichts, sondern es war eben dieser Rat, der da etwas schaffen sollte, und das haben die dann auch gemacht, indem sie einfach die Ebenen, die Bundesebene, die Landesebene, die kommunale Ebene dann auch im Grundgesetz geordnet haben.
Ja, der parlamentarische Rat saß, glaube ich, in Frankfurt, bei Frankfurt beieinander, oder wo hatten die getagt? Oder war das
ja, das waren, es gab Vorbereitungen, das war am Chiemsee, in Chiemsee gab es einen Ort, dann gab es sehr viele Tagungen in Bonn und dann in Frankfurt, weil damals ja die große, große Frage war, wenn am Schluss, also der, es wieder eine Bundesebene gibt, wo sollte denn überhaupt die Bundeshauptstadt sein? Und da war übrigens Frankfurt sehr stark im Gespräch. Und deswegen haben die auch ab und zu da in Frankfurt, aber sie haben natürlich auch in Bonn getagt. Und dann gab es ja dann die erste Bundestagswahl, nämlich dann im Herbst bzw. im August 1949. Und Konrad Adenauer ist Kanzler geworden, der früher Oberbürgermeister in Köln war. Und der hat gesagt, also er will abends, ich sag's mal flapsig, nicht so lange nach Hause fahren, deswegen nehmen wir Bonn.
Ja, der Beschluss bzw. die Übereinstimmung haben dann, glaube ich, alle Beteiligten sich committed zu dem Thema, außer die Kommunisten, die irgendwie auch politisch auf der Bühne waren, die das abgelehnt haben. Also sprich, wenn ich das richtig weiß, waren zwei Kommunisten auch in dem Rat vertreten. Mhm. Die übrigen haben sich dann geeinigt, das unterschrieben. Und dann nehme ich an, wurde das in der Form diese ja, quasi Verfassung den Alliierten vorgelegt, und die mussten dann das absegnen, und dann konnte das als angenommen akzeptiert werden.
Also im Laufe des Prozesses sind ja immer wieder Zwischennachrichten, sozusagen Zwischenwasserstände dann an die Alliierten gegangen. Und dann wurde manches akzeptiert, manches wurde kritisiert. Es gab dann so einen Stufenplan, und das war dann, also der Parlamentarische Rat hat dann, wie gesagt, in seiner Sitzung am 8. Mai 1949, an diesem historischen Tag, nämlich 4 Jahre nach der Kapitulation, gesagt, wir nehmen dieses Grundgesetz an, empfehlen es, und dann wurde der weitere Schritt dann auf den 23. Mai dann gestellt, und dann mussten ja dann auch noch die Länder, die ja wiederum die Delegierten in diesen parlamentarischen Rat geschickt haben, das auch akzeptieren, und da gibt es eine kleine Besonderheit, dass das Land Bayern dann dagegen war.
Also Bayern war schon immer ein bisschen
anders. Ja, war ein bisschen schon anders. Immer ein bisschen anders, und ja, das war interessant. Also im Parlamentarischen Rat hat es eine ganz große überwältigende Mehrheit gegeben. Da ging es weiter, dann haben die Alliierten es gemacht. Und dann wurden diese Verfassungen in den Ländern wiederum, diese Verfassung zur Abstimmung gestellt, und dann war es sozusagen verkündet.
Ja, und dann am 23. gibt es eine Äußerung, ein Zitat von Konrad Adenauer, das ich hier gerade vor mir habe. Heute am 23. Mai 1949 beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten. Wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat, der denkt bewegten Herzens daran, dass heute das neue Deutschland entsteht. Konrad Adenauer am 23. Mai zur Verkündigung, dass das...
Das war auch die, sicherlich auch so die politische Stimmung der Akteure. Mhm. In der Bevölkerung wurde das jetzt nicht mit Feuerwerk und mit Freudengesängen oder Tänzen zur Kenntnis genommen. Ich habe eine kleine Notiz gefunden aus der Schwäbischen Donau-Zeitung vom 24. Mai, also einen Tag danach. Und da war ein ganz kleiner Artikel, wo drin stand, also gestern am 23. Mai wurde das Grundgesetz beschlossen, und die Fahne ist schwarz-rot-gold. Das ist ja die republikanische Fahne, die schon in den Befreiungsbewegungen im 18. Jahrhundert eine Rolle gespielt hat. Und der Höhepunkt dieser kleinen Mitteilung war, dass also auf dem Dach der Redaktion der Schwäbischen Donauzeitung jetzt auch die schwarz-rot-goldene Fahne weht. Oh ja. Und das war eine Notiz, die bestand aus vielleicht 15 oder 20 Zeilen, und das war's.
Das heißt, die Aufmerksamkeit medial war damals überhaupt nicht zu vergleichen. Überhaupt die gab es überhaupt nicht. Es war eine überhaupt kurze nicht. Meldung, es war ein kurzes, naja, es wurde was erstellt, erarbeitet, aber es war jetzt keinesfalls vergleichbar, wie man das heute wahrscheinlich täte, dass jetzt eine Fernsehen gab es sowieso nicht, Radio gab es, aber auf jeden Fall dort auch nicht vergleichbar, wie man das heute wahrscheinlich verkünden würde. Alles noch ein bisschen bescheidener, aber zumindest hatte man dann an diesem Tag ein Grundgesetz.
So ist es.
So, ich denke, wir haben schon 20 Minuten gesprochen.
Ja.
Ja, die Zeit verrinnt immer sehr schnell. Wir spielen mal Musik. Ich habe einen 3-Minuten-Titel und der heißt Say When mit Lenny Lovitch aus dem Jahr, glaube ich, 1979. Und in 3 Minuten sind wir hier bei der Plattform zurück. Bei der FreeFM mit der Plattform heute Nachmittag sprechen wir über ein politisches Thema oder beziehungsweise über ein auch gesellschaftlich relevantes Thema. Wir sprechen über das deutsche Grundgesetz, das am 23. Mai 70 Jahre geworden ist. Und mein Studiogast ist der Ivo Gönner. Und wir haben schon gerade über ein bisschen die historische Zeit gesprochen. Wir haben über das Zustandekommen gesprochen. Wir haben auch gerade in der Pause noch gesprochen, dass natürlich damals einfach auch fürs Verständnis der Dinge die Problematik der Menschen, der Alltag noch ein ganz andere war. Das heißt, der Fokus lag auf, wie ernähre ich meine Kinder, wie bekomme ich die Kohlen ins Haus, um die Wohnung zu heizen, wenn überhaupt schon wieder eine Wohnung erstanden war, weil ja doch alles in Trümmer lag. Also die Zeit war noch nicht ganz so politisch geprägt und wir haben gerade eine Pause gesprochen. Die Zeit beginnt vielleicht erst danach ein bisschen politisch zu werden. Die Wahlen im Jahr 1949, Konrad Adenauer dann gewählt zum Bundeskanzler. Also es war noch alles ein bisschen vom Umfeld anders, noch ein bisschen eben mehr auch durch die schmerzhaften Erlebnisse des Krieges geprägt. Und insofern musste sich da erst auch was neu entwickeln. Ich würde sagen, guck mal einfach vielleicht mal in die wesentlichen Elemente des Grundgesetzes rein. Das sind, wir haben schon gesagt, vom Geltungsbereich letztendlich der westliche Bereich der Bundesrepublik. Die Frage natürlich, es gilt für alle Deutschen. Die Frage, die Menschen, die vielleicht im Ausland grundsätzlich jetzt mal irgendwo geflüchtet waren, gelebt haben, nach USA oder weißt du, guck, wohin, in die Schweiz oder nach Israel geflohen sind. Geltungsbereich war immer nur die Bundesrepublik Deutschland, in dem Fall West. Die Menschen, die jetzt im Ausland waren, für die ist dieses Grundgesetz eigentlich da nicht wirksam, oder?
Es gab eine Bestimmung, dass jedem Deutsch war, wer in Deutschland geboren war oder wer deutsche Abstammung hat. Das spielt ja dann später nochmal eine ganz große Rolle. Das nannte man die Verfassungsdeutschen, das als nämlich Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre die große Aussiedlerwelle kam, wo sehr viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die dort gelebt haben und anderswo, die ja dann sozusagen als Verfassungsdeutsche betrachtet wurden. Es gab für Deutsche dieses Grundgesetz, das den Wirkungskreis hatte für die westlichen alliierten besetzten Räume, aber es war gleichzeitig auch sozusagen ein Signal an die im Osten lebenden, in der sowjetischen Besatzungszone Deutschen und auch welche von außerhalb. Vielleicht auch nochmal zum Hintergrund dazu. Nach dem Kriege im Jahre 1945 war ja Europa nicht nur zerstört, sondern in Europa irrten, wanderten, liefen, reisten, flüchteten Millionen von Menschen zwischen Ost und West und Nord und Süd. Und diese großen Flüchtlingsströme, Wanderungsbewegungen, von denen wir heute geradezu mit kleinen Marginalien betraut sind, gleichwohl mit großen Problemen, die waren dort omnipräsent. Es gab ja Millionen von Menschen, die aus den ehemaligen östlicheren Gebieten, die die Nazis besetzt hatten, dort Ansiedlung betrieben haben, die dort dann wieder vertrieben wurden. Und all die haben sich als Deutsche gefühlt und sollten auch angesprochen werden. Gleichwohl war die zweite wichtige Sache, dass ja nicht nur das Thema ich bin Deutsch und bin in einem Grundgesetz umfasst, sondern dass diese Deutschen auch Rechte bekommen sollten und Pflichten gleichermaßen. Deswegen beginnt ja das Grundgesetz neben dem Vorwort, wo noch einmal gesagt wird, das gilt so lange, bis dann Deutschland in Frieden vereinigt ist, beginnt ja mit dem Artikel 1 und da steht mit einem schlichten, klaren Satz, Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die Würde des Deutschen oder die Würde des Verfassungsdeutschen oder. Da steht ganz generell, die Würde des Menschen ist unantastbar. Damit sollte gleich der universelle Charakter unterstrichen werden. Da sollte auch die Einladung an andere ausgesprochen werden. Und es sollte sich niemand ausgegrenzt sein. Und dass ein solcher Satz in seiner Schlichtheit und Klarheit formuliert wird, ist einer der großen Taten der Frauen und Männer des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann wird im Laufe der weiteren Artikel von 1 bis 20, wird dann begonnen, auch zum Teil zu differenzieren, dass nämlich alle Deutschen die Freiheit haben, Berufe zu erringen, dass die Deutschen die Freiheit haben, sich friedlich zu vereinigen, friedlich zu versammeln, dass sie die Möglichkeit haben, Parteien, Gewerkschaften und andere Organisationen zu gründen. Da ist dann das Thema, die Deutschen haben das, Punkt. Aber es beginnt, wie gesagt, mit dem Satz, die Würde des Menschen. Und da steht, wie gesagt, nicht drin, die Würde des Deutschen oder die Würde des Schwaben oder die Würde des Berliners oder die Würde des Hamburgers oder was auch immer, sondern die Würde des Menschen. Mhm. Und da ist eben Anleihe genommen worden an diesen Grundrechtskatalog der UNO aus dem Dezember 1948, wo allgemeine Menschenrechte formuliert wurden.
Das heißt, die Menschenrechte sind zum einen definiert, zum anderen dann eben auch, denke ich, die Gewaltenteilung, Judikative, Exekutive, ja. Legislative. Der Begriff überhaupt, wir sind eine Demokratie, wir sind eine Republik, basierend auf verschiedenen Bundesländern. Die Regierungsform ist undefiniert, wir haben einen Bundestag, einen Bundesrat, wir haben einen Bundeskanzler, einen Bundespräsidenten. Sofern die Struktur und die Aufgabenverteilung inzwischen Exekutive und Legislative, also sehr viele strukturelle Aspekte und generell eben der Aspekt, wir wollen eine Demokratie sein, wir wollen kein Kaiserreich mehr sein, wir wollen keine Weimarer Verhältnisse, wir wollen an der Stelle uns davon aus diesen Strukturen, ja, die sich nicht bewährt haben, verabschieden.
Und das sind ganz wichtige Stichworte, die eben, weil wir eingangs davon geredet haben, die Frauen und Männer zum Teil aus ihren Verfahren persönlicher Art oder politischer Art oder rechtlicher Art gewonnen haben. Es wurde zunächst einmal gesagt, es gibt immer in einer Demokratie die Wahl und deswegen alle Gewalt geht vom Volke aus, so ist es formuliert. Und zwar in demokratischen Wahlen, wo freie, gleiche, geheime und zu respektierende Wahlverhalten sind. Zum Zweiten wurde gesagt, wir sind ein Rechtsstaat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass nämlich das Recht mit der Installierung dann auch des Bundesverfassungsgerichtes. Es gibt eine Hüterin der Verfassung, das sind die Verfassungsgerichte oder das Verfassungsgericht. Es gibt einen Rechtsstaat, in dem jeder Mensch sich über Gerichte um sein Recht bemühen kann. Und es ist zum Zweiten ein sozialer Bundesstaat. Also es war das Thema ein Rechtsstaat, ein demokratischer Staat und ein sozialer und ein Bundesstaat. Damit war klar, dass der Staatsaufbau war Kommunen, dann der Bundesstaat, das sind die Länder und darüber eine Bundesregierung mit einem Bundeskanzler oder einer Kanzlerin. Daneben das Parlament, das eigentlich das Zentrum der demokratischen Entscheidung ist und ein sehr deutlich abgeschwächte Position des Bundespräsidenten im Vergleich zu dem Reichspräsident vorher bei der Weimarer Verfassung.
Also ausschließlich eigentlich repräsentativ, aber nicht exekutiv.
Und dort und einfach auch wiederum als Hüter der Verfassung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gab dann eine, das ist überhaupt eine völlige Neuheit gewesen. Es ist dann ins Grundgesetz geschrieben worden, dass ein Kanzler oder eine Kanzlerin nur abgewählt werden kann, wenn gleichzeitig eine neue Person zur Kanzlerin und Kanzler gewählt wird. Also das nannte man später dann das konstruktive Misstrauensvotum. Bei der Weimarer Verfassung war das nicht so. Da konnte einer Regierung die Mehrheit und das Vertrauen entzogen werden, dann entstand ein Vakuum. Dann hat der Reichspräsident entweder per Verordnung weiterregiert oder hat irgendjemand als Kanzler ernannt und hat gesagt, guck, lass eine Regierung kriegst und eine Mehrheit ist. Das war zum Beispiel eine revolutionäre Neuerung, zu sagen, da kann jetzt nicht der Bundespräsident hineinfroschen, um es mal so zu sagen, sondern das muss das Parlament selber regeln. Sie können einer Kanzlerin, einem Kanzler das Misstrauen entziehen und müssen gleichzeitig ein neuer Mensch, eine neue Person, ob Mann oder Frau, mehrheitlich zur neuen Kanzlerin und Kanzler machen. Es geht nur das Ablösen durch eine Mehrheit für einen neuen. Dadurch war mit diesem Mechanismus gesichert, dass eben es so taumelnde Situationen gibt. Und da war eben diese Form, und da gab es noch ein paar andere, Lehren aus der Weimarer Verfassung und aus anderen Vorgängen, immer mit dem Ziel, eine stabile, gesellschaftliche, demokratische, soziale, rechtsstaatliche Ordnung über alles zu stellen und auch intakt zu halten und diese Ordnung auch zu schützen.
Das heißt, man hat dann schon sehr genau die Weimarer Verfassung eigentlich analysiert und gerade die Schwachstellen. Ich meine, in der Weimarer Zeit hat es ja wirklich bald bei jedes Jahr oder in kurzen Frequenzen einen neuen Reichskanzler gegeben. Das heißt, eine sehr hohe Instabilität, immer wieder wechselnde Bündnisse und dadurch auch natürlich kein de facto Regieren, sondern eben sehr chaotische Zustände, hohe Arbeitslosigkeit nachher und Not und alles Mögliche, was dann eben die Geschichte oder die Entwicklung zum Dritten Reich begünstigt hat. Und man hat eben genau dort analysiert und daraus dann eben seine Konsequenz oder
die gezogen. Weil eine Konsequenz sozusagen des Sturzes einer Regierung, ohne dass gleich eine Alternative installiert wird, da entstand eine, wie man sagt, manchmal Vakuumzeit.
Ja.
Und dann hat man gesagt, so, und wenn man nicht weiter weiß, dann macht man Neuwahlen. Und so gab es ja eine große Abfolge von Reichstagswahlen auch in der Weimarer Republik mit jedes Mal wahnsinnigen Verwerfungen. Und Adolf Hitler hat ja dann nach dieser Reichstagswahl zu Beginn des Jahres 1933 dann eine Konsequenz gezogen, die sozusagen der größte demokratische Sündenfall eines Parlaments war. Er hat dann ein Ermächtigungsgesetz ins Parlament gebracht und die Mehrheit hat diesem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Dann hat sich das Parlament selber entmachtet und dann war alles zusammengebrochen. Und das sollte verhindert werden. Das Zentrum ist der Bundestag, das Parlament. Der Bundestag, das Parlament wählt die Kanzlerin, den Kanzler. Und wenn eine Mehrheit nicht mehr dafür da ist, ist das Parlament verpflichtet, eine konstruktive neue Lösung zu bewerkstelligen und nicht eben dieses sofort in Neuwahlen zu rennen oder in Vakuumsituationen hineinzurennen, denn dann entsteht in der Tat Unsicherheit, Instabilität, das ist für die wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche, politische Entwicklung und wenn man auch dran denkt natürlich, das darf man nie vergessen, das war ja auch dann der Einstieg der Bundesrepublik Deutschland in die Völkergemeinschaft, denn Hand aufs Herz, 4 Jahre nach einem Krieg, der von Deutschland begonnen, angezettelt und in die Welt hinausgetragen wurde, dass dann andere Länder gesagt haben, also wir nehmen euch in Anführungszeichen wieder auf in der Weltgemeinschaft, war das Grundgesetz etwas wie eine Eintrittskarte in die ersten internationalen Verträge und internationalen Vereinigungen etc. etc.
Ich glaube, eine explizite Westausrichtung oder auch der Europagedanke finden sich im Grundgesetz noch nicht verankert.
Nein.
Das ist dann später eine politische Initiative, eine Entwicklung, die maßgeblich dann von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer dann initiiert wurde. Aber Grundgesetz ist, was das angeht, noch völlig außen.
Ja, es ist gibt an einen oder anderen Stellen, auch im Vorwort und anderswo, dass wir in der Gemeinschaft der Länder mit friedlichen Mitteln Deutschland einen Beitrag leisten will. Aber damals war jetzt sozusagen der Europagedanke, wenn dann nur ganz, ganz rudimentär angedeutet, weil auch da muss man vorstellen, in Schritten vorzugehen, nämlich dass Deutschland, auch wenn es geteilt war in Ostgebiet und in westlich besetzte Gebiete, gab es große Bedenken, Deutschland wieder, nachdem Deutschland ja aus all diesen internationalen Vereinbarungen raus ist, wieder aufzunehmen. Das war eine lange, lange Strecke, um vertrauensbildende Maßnahmen zu entwickeln. Die haben gefruchtet und das ist vielleicht die Situation auch aktuell wie heute. Wenn politische Kräfte versuchen, internationale Regelungen zu torpedieren, außer Kraft zu setzen oder zu sagen, das geht mich nichts an und das steht im Gegensatz zu nationalen Interessen. Es sollte vermieden werden. Und dafür war das Grundgesetz die Basis, dass wieder ein neuer Nationalismus entsteht. Denn die Angst vor dem deutschen Nationalismus war damals omnipräsent in den ganzen Ländern um Deutschland herum.
Nebenbei, wie war er dann im Osten? Jetzt haben wir über die Westzone, über den westlichen Bereich gesprochen. Dort gab es dann eine Verfassung. Es gab aber auch natürlich noch die Bevölkerung im Osten, die dann später eben in den Staat der DDR oder in die DDR übergegangen ist. Für die galt dann einfach russisches Besatzungsrecht oder wie war dort in der
Ostzone? Im Osten dann? Wurde dann im Nachgang zu diesem Grundgesetz auch ein Grundgesetz für den Osten, sozusagen eine Verfassung. Und es wurde dann da ja auch schon das Bild der deutschen Demokratischen Republik im Gegensatz zur Bundesrepublik. Da spielten in der Deutschen Demokratischen Republik die Länder kaum eine Rolle. Das war ein sehr zentralistisch organisierter und er war dem Leitbild des Sozialismus folgend abgeleitet, ganz bestimmte Rechte und Pflichten und es gab formal zu Recht auch Regierungschef mit allem drum und dran. Es gab eine Volkskammer, das war der Begriff fürs Parlament dort. Aber so Elemente wie eben ein konstruktives Misstrauensvotum oder andere, das kannten die nicht, weil die gesagt haben, wir machen hier ein ganz neues Modell, auch als Konsequenz aus der nationalsozialistischen Zeit. Und das lautet, kein Nationalismus, sondern Internationalismus, Sozialismus, ein völlig neues Wirtschaftssystem, ein neues Gesellschaftssystem. Und dieses war dann die Gegenreaktion auf die Schaffung des Grundgesetzes und diese Regel in der früheren DDR galt ja dann bis zum Zusammenbruch dann im Herbst 1989. Und dann ist was Interessantes passiert, dass dann die sogenannten neuen Bundesländer, interessant, es wurden wieder als erstes neue Bundesländer formuliert, und dann später auch der ganze östliche Teil Deutschlands, jetzt dem Grundgesetz nicht beigetreten sind, sondern gesagt haben, in Erfüllung des Präambeltextes und so weiter, gilt jetzt dieses Grundgesetz für ganz Deutschland in Frieden vereint. Und da gab es ja viel Kritik, ob man darüber nochmal eine Volksabstimmung zum Beispiel machen sollte, von beiden Teilen oder nicht. Aber erst 1989, und das ist jetzt 30 Jahre zurückliegend, war dann dieses Kapitel des Grundgesetzes sozusagen erfüllt.
Gab es eigentlich in der Ostverfassung, wenn wir sie mal nennen wollen, auch so eine Art Wiedervereinigungsvorbehalt oder auch so eine Forderung, es muss eine Wiedervereinigung Ziel sein, politisch?
Ja, das war immer auch dort formuliert, dass man gesagt hat, also wir wollen auch für ganz Deutschland unsere Art der Verfassungswirtschaftsgesellschaftsordnung dann übertragen. Das gab es auch und so stand das gegenüber und das war also sozusagen zwei Schaufenster haben sich begegnet und jeder hat ins Schaufenster jeweils immer das vermeintliche oder tatsächliche beste Warenangebot hineingestellt und es ist am Schluss dann eben ein Laden, um es mit Anführungszeichen zu sagen, untergegangen und dann hat der andere Laden den einen Laden in Anführungszeichen übernommen und deswegen gab es das Grundgesetz dann auch mit seinen wirklich tollen Bestimmungen und bahnbrechenden Bestimmungen dann auch für den Osten des Teils.
Aber Basis war, glaube ich, ja der Einigungsvertrag, der dann Bestandteil als Ergänzung ins Grundgesetz reingeschrieben wurde, um dann quasi die ein oder andere auch Bestimmung zum Teil außer Kraft zu setzen, andere reinzunehmen und zu adaptieren.
Das war im großen Einigungsvertrag dann auch dort beinhaltet und formuliert. Und das ist, muss man ja auch sagen, der Einigungsvertrag damals im Jahre 1990 war auch eine juristische Meisterleistung, muss man auch sagen.
Ich denke, wir spielen noch mal kurz Musik.
Ja, gerne.
Und dann in 2,5 Minuten. Ich habe extra einen kurzen Titel rausgesucht, sind wieder zurück. Wir spielen uns da Neon Bible und Arcade Fire und sind zurück, wie gesagt, in 2:50.
Hallo, hier ist das wunderbare Sendeformat Die Plattform von Radio Free FM. Und ich bin heute ein hoffentlich gern gehörter Gast und freue mich, dass ich wieder da bin und grüße als Altoberbürgermeister alle Ulmer und das ganze Umland.
Ja, so war es doch super. Ivo, wir waren gerade beim Thema 70 Jahre Grundgesetz. Wir haben schon über die Entstehung, über die Modalitäten und auch über die Strukturen, zuletzt auch über das Thema der Osten und letztendlich Einigungsvertrag und dann eben den ja heute für ganz Deutschland geltenden rechtlichen Vertrag und Rahmen des Grundgesetzes gesprochen. Grundsätzlich, das Grundgesetz hat seit 1949 oder seit Veröffentlichung ja diverse Änderungen, Anpassungen erfahren. Also grundsätzlich, wenn der Bundestag beschließt und ich glaube mit ausreichender Zweidrittelmehrheit, kann das Grundgesetz auch angepasst werden. Gibt es da maßgebliche oder wesentliche Bereiche, die geändert wurden? Also gerade natürlich in Bezug auf die Einigung, das ist mir klar. Da gab es wesentliche Änderungen, die man noch nachgefügt hat? Oder kann man sagen, dass die Substanz im Großen und Ganzen Wesentlichen eigentlich noch dem entspricht, wahrscheinlich ja, was man 1949 verabschiedet hat?
Also es gab immer wieder Änderungen. Das hatte vor allem im Zusammenhang zwischen den Ländern und ihrer Kompetenz. Und die Länder sind ja zusammengefasst im Bundesrat und der Bundesebene. Aber es hat auch Eingriffe gegeben, übrigens auch gerade vor 30 Jahren, nämlich im Artikel 16, in dem das Asylrecht garantiert ist. Da hat es dann, weil im Jahre 1990 auch danach Menschen hierher gekommen sind und Asyl nachgefragt und nachgesucht haben. Eine ähnliche übrigens Asyldiskussion wie heute oder in den letzten Jahren. Da war dann eine Mehrheit im Bundestag der Meinung, dass man den eigentlich relativ kurzen Satz, dass nämlich politisch Verfolgte genießen Asylrecht, ergänzen müsse, durch zum Beispiel Bestimmungen auf europäischer Ebene, deswegen europäisches Asylrecht. Wenn es Änderungen gab, dann gab es natürlich durch die fortschreitende EU und Europäisierung immer wieder Änderungen, die ja vor allem das Verhältnis zwischen nationalem Recht oder nationaler Politik und EU klarstellen musste. Wichtig ist, es gibt zwei Artikel, die haben eine sogenannte Ewigkeitsgarantie. Die können auch nicht durch zwei Drittel geändert werden. Das ist eben der Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der Artikel 20, in dem festgestellt wird, die Bundesrepublik oder Deutschland ist ein sozialer, demokratischer Rechtsstaat und Bundesstaat. Das kann auch nicht durch Zweidrittelmehrheit. Alle anderen können geändert werden. Es hat dann auch Änderungen gegeben, insbesondere dann auch im Hinblick auf Währungsthemen. Das war ja auch ein großes Thema. Aber zusammengefasst ist dieses Grundgesetz relativ wenig geändert worden und da bin ich persönlich auch sehr froh, denn meistens werden Gesetze heutzutage nicht als eine wesentliche Erweiterung des Horizonts betrachtet in diesem Fall, sondern es sind oft Verschlimmbesserungen, die passieren. Man muss immer sich vor Augen halten, das Grundgesetz liest sich in kurzen, prägnanten Sätzen wunderbar. Und heutzutage ist der Gesetzgeber geneigt, ganz komplizierte Sachverhalte auch ins Grundgesetz. Es gibt eine Ergänzung des Grundgesetzes, in dem der Schutz der Natur und der Umwelt eingefügt wurde. Aber schon jetzt die Diskussion Kinderrechte ja oder nein ins Grundgesetz. Ich persönlich bin da gar kein großer Anhänger, denn Die Würde des Menschen ist unantastbar, da steht alles drin. Und als Mensch ist ein Kind zu betrachten, ein Rentner zu betrachten, ein Senior zu betrachten, ein mittelalterlicher Mensch zu betrachten. Wenn wir anfangen, für jede Gruppe jetzt eigene Grundgesetzartikel zu machen, wird das eher verschlimmbessert als verbessert. Zweitens, es gibt eine gute Instanz, die darüber wacht, und zwar alle staatliche Gewalt einerseits, aber auch dem einzelnen Menschen die Möglichkeit gibt, mithilfe der Verfassung ein Recht zu erlangen. Und das ist das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht wird immer mehr in die Rolle des Ersatzparlaments gedrängt. Und dagegen versucht sich das Verfassungsgericht natürlich mit Händen und Füßen zu wehren und sagt immer, irgendeine Regelung ist nicht verfassungskonform. Ich mache euch zur Auflage, euch dem Parlament und der Regierung, innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine neue Regelung zu finden und geben dazu einige Hinweise. Das ist sozusagen ja, der Selbstschutz des Bundesverfassungsgerichts. Das ist jetzt wunderbar gerade im Moment bemerkbar. Die Grundsteuer, die seit Jahrzehnten gilt und völlig veraltet ist, keine Regierung und keine Parlamentsmehrheit hat es richtig hingekriegt, irgendwas zu machen. Und erst als das Verfassungsgericht gesagt hat, bis Ende des Jahres 2019 müsst ihr eine neue verfassungskonforme Steuer, nämlich die Grundsteuer, machen. Jetzt, nachdem dieses Damoklesschwert gilt, hat man sich jetzt geeinigt und hat interessanterweise eine Regelung für den Bund gefunden, aber mit Abweichungsmöglichkeiten durch die Bundesländer. Und damit ist wieder etwas aufgegriffen worden, dass die Bundesländer ja nicht nur die Addition der Länder sind, sondern eben eine besondere Bedeutung auch im verfassungsrechtlichen Rang haben.
Ja, das heißt grundsätzlich, unsere Gewaltenteilung funktioniert.
Ja, die Gerichte, und das ist sind wichtig.
Stetig auch irgendwo in der Entscheidung, in gewisser Weise, wenn man fragt, damals das Volkszählungsgesetz, kann ich mich erinnern, dieses Thema wird ja auch vom Verfassungsgericht dann entschieden oder auch entsprechend behandelt. Und so gibt es immer wieder Themen, wo auch tatsächlich die Judikative dann eingreift und sagt, Legislative oder Exekutive, ja, seid ihr gefordert. Und also es scheint zu funktionieren, sage ich mal.
Und das ist wie die Welt, nämlich also schon die Vorläufer von demokratischen Regelungen haben ja immer diese Balance of Power, dieses ausgewogene, abgewogene Verhältnis zwischen einem Parlament, Legislative, einer Regierung, Exekutive und zum Dritten eine rechtsstaatliche, die Judikative. Das war immer Balance of Power, immer der Ausgleich. Und da haben die Grundgesetzmütter und Väter eine kluge Entscheidung getroffen, indem sie das Bundesverfassungsgericht so installiert haben, dass es, wie gesagt, die Hüterin der Verfassung im wahrsten Sinne war. Das Verfassungsgericht irrt natürlich genauso auch und die haben mal noch in den 60er Jahren zum Beispiel ein Urteil gefasst, dass nämlich die gleichgeschlechtliche Liebe von Mann zu Mann anders zu behandeln ist wie die gleichgeschlechtliche Liebe von Frau zu Frau. Wie sie auf diese Schnapsidee gekommen sind, hat sich völlig meinem juristischen Verstand entzogen. Also es gibt auch solche Urteile, das muss man dazu sagen. Und immer wieder gab es zum Beispiel das Thema Parteienverbot. Ein ganz, ganz schweres Gerät, also ein ganz scharfes Wort, ganz scharfes Schwert vor allem. Und da gab es das KPD-Verbot Anfang der 50er Jahre und bis zum heutigen Tage das Gezerre um ein NPD-Verbot. Also da hat auch das Verfassungsgericht oft sich selber ein Bein gestellt in vielen Entscheidungen. Und als Abschluss noch einmal, im Grundgesetz steht der schlichte Satz, die Todesstrafe ist abgeschafft.
Oh ja.
Und immer wieder kommt dieses Thema. Aber mit diesem schlichten Satz ist das aus meiner Sicht beendet. Und deswegen war auch dieser schlichte Satz, politische Verfolgte genießen Asylrecht. Wurde mal der diesen Satz formuliert hat, gefragt, warum er diesen Satz so kurz und prägnant geschrieben hat, hat er gesagt, damit jeder Grenzbeamte an der Grenze mit einem Satz begreift, um was es da geht. Das muss man sich mal vorstellen, das täte heute noch Gesetze geben, wo mit einem Satz jeder begreift, was gemeint ist. Damals haben sie es geschafft.
Ja, wäre ganz schön, aber ich glaube, es ist irgendwie heute alles komplexer geworden. Vielleicht so, so auf die letzten 2,5 Minuten, was, Ivo, ist der Auftrag an uns heute, in der heutigen Zeit, nach 70 Jahren, die den Sinn, den Inhalt und das Grundgesetz bewahren zu leben? Sind wir uns dessen eigentlich bewusst, in was hier, was für eine Gesellschaftsordnung wir uns da befinden? Oder ist das alles so, ist halt da, wir sind uns dessen aber gar nicht bewusst und viele stellen auch sogar Dinge in Frage immer wieder heute, auch bestimmte Parteien, die alles umschmeißen würden, wenn sie denn konnten. Wie ist der Auftrag des Grundgesetzes an uns heute, damit umzugehen? Was müssen wir beachten, tun?
Also der Auftrag an die heutige und übrigens auch an alle zukünftigen Generationen ist, das Grundgesetz zu achten, das Grundgesetz zu schätzen, das Grundgesetz auch gegen Angriffe zu verteidigen. Darum gibt es übrigens im Grundgesetz auch einen Widerstandsartikel. Also der Mensch kann Widerstand leisten, wenn die Gefahr besteht, dass die Verfassung ausgehöhlt oder verändert werden soll. Also der Auftrag lautet, ein so tolles Grundgesetz, eine so tolle Verfassung ist es wert, dass jeder Mensch bei allen sich bietenden Gelegenheiten sich schützend vor dieses Grundgesetz stellt. Das Grundgesetz lebt und zwar am besten vorlebt und aufmerksam bei Gefahren ist und andere dafür gewinnt, für das Grundgesetz positiv zu streiten, es zu schützen, zu achten, auch gegen Angriffe in Schutz zu nehmen. Das ist der Auftrag der nächsten Generation. Wenn die das nicht leisten, dann haben sie viel verspielt.
Darum ist auch wichtig, denke, dass sich junge Menschen heute auch politisch engagieren, dass wir auch momentan, auch wenn es mehr vielleicht ein bisschen andere Zielrichtung geht, aber auf jeden Fall wieder einsetzen, streiten, um eben auch zu bewahren, dass es auch letztendlich noch in 10, 20, 30 Jahren noch ein Grundgesetz gibt und die Menschen das auch achten und in gesicherten Verhältnissen leben können, würde ich mal sagen. Dann ziehen wir mit der Plattform auch schon wieder durch. Ivo, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist, wir eine Stunde über das Grundgesetz gesprochen haben. Das war die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost, ich sage Tschüss und um 17 Uhr geht es hier im Programm weiter.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.